Heute mit Bettina Köster. Einen schönen guten Abend.
Der Osten, der musste, glaube ich, sehr viel stärker einfach mal tun. Aber die Lösungen, die gefunden werden auch und die Ideen, die da entstehen, das ist definitiv auch nicht jetzt unbedingt was Ostdeutsches, sondern das ist kommunal Ost und West auch anwendbar.
Sagt Susanne Dähner, Geografin am Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Und ihre Einschätzung kommt nicht von ungefähr. Sie ist eine der Autorinnen der neuen Studie mit dem Titel »Von Umbrüchen und Aufbrüchen, wie ostdeutsche Kommunen den steten Wandel meistern«. Beispiele dazu hören Sie gleich. Außerdem erfahren Sie heute bis 21 Uhr mehr darüber, wie es in afrikanischen Flüchtlingscamps zugeht. Da gibt es aktuelle Befragungen. Und Sie hören, wie Diversität stärker in die Geschichtsschreibung einfließen kann. Dobbertin, Nebelschütz oder Rathenow. Vielleicht klingelt etwas bei diesen Namen in Ihren Ohren, aber Sie wissen sie nicht genau zu verorten. Es sind kleine Gemeinden in Ostdeutschland. Sie sind seit der Wende vielen verschiedenen Veränderungen ausgesetzt. Eine schrumpfende und immer älter werdende Bevölkerung, wegbrechende Arbeitsplätze. Ergo weniger Einnahmen für die öffentlichen Kassen. Und damit sind sie nicht allein. Bald könnte das auch immer mehr Gemeinden im Rest der Republik betreffen. Es sei denn, sie werden kreativ. Wie können Kommunen neues, anziehendes, öffentliches Leben schaffen? Und was müssen sie selbst dafür in die Hand nehmen? Eine Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung zeigt, wie einige ostdeutsche Kommunen steten Wandel meistern und Vorbild sein können. Wie? Das hören wir jetzt von Magdalena Schmude.
Ronny Freier ist Professor für öffentliche Finanzwirtschaft und Haushaltsrecht an der Technischen Hochschule Wildau, südöstlich von Berlin. Aufgewachsen ist der Betriebswissenschaftler aber in Rathenow im Havelland. Sympathische brandenburgische Provinz mit viel Natur und tollen Seen, wie er selbst sagt. Aber wie so viele in seiner Generation zog es Ronny Freier nach dem Abitur weg aus Rathenow.
Wenn man in den 90er Jahren, Anfang der 2000er durch Rathenow gegangen ist, dann hat man das eben auch gemerkt. Ja. Viele ältere Leute, die auch so ein bisschen traurig waren, viele Enkel, die nicht mehr in der Stadt wohnen. Ja. Aus meinem Abiturjahrgang sind vielleicht 5 oder 6 Personen überhaupt in Rathenow verblieben. Und Rathenow insgesamt ist um 27% geschrumpft.
Eine Folge der Abwanderung? In Rathenow stehen seit den 1990er Jahren viele Wohnhäuser leer, auch im Zentrum. Die Veränderung prägt das Stadtbild.
Kann sich vielleicht jeder so im Kleinen vorstellen, ne? Wenn am Marktplatz die beliebte Bäckerei verschwindet oder die Apotheke nicht mehr da ist, hat man so ein ungünstiges Gefühl im Magen. Und jetzt stellen Sie sich vor, da werden 3, 4 Wohnblöcke einfach weggerissen und ohne Ersatz gestrichen. Dann ist da einfach eine Grünfläche, die nicht genutzt wird. Das hat schon echte Lücken in der Stadt hinterlassen.
Der demografische Wandel und seine Spuren. Damit hat sich auch die Soziologin und Geografin Susanne Dähner vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung beschäftigt. Für die Studie »Von Umbrüchen und Aufbrüchen, wie ostdeutsche Kommunen steten Wandel meistern« suchten sie und ihre Mitautorinnen nach Gemeinden in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, die den Veränderungen mit besonderen Ideen begegnen. Das Ziel? Aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen.
Wir haben uns ostdeutsche Kommunen angeguckt, wie sie in den letzten 30 Jahren mit den diversen Umbrüchen, Transformationen, großen Aufbrüchen umgegangen sind und ob da vielleicht eine besondere Art von Kompetenz oder Strategien entstanden sind, weil im Osten sehen wir gerade, wenn wir auf die demografischen Veränderungen schauen, der demografische Wandel ist dort besonders weit schon vorangeschritten.
Susanne Dähner und ihre Kolleginnen fanden 12 ostdeutsche Kommunen, in denen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Gemeinderatsmitglieder und Ehrenamtliche Strategien gefunden haben, um mit dem Wandel möglichst gut zu leben. Zum Beispiel Weißwasser, eine kleine Gemeinde in der Lausitz, die durch den Rückgang des Braunkohlebergbaus stark von Abwanderung betroffen ist.
Die sind total agil und machen ganz, ganz viel und trotzdem ist es noch nicht die blühende Landschaft, die man sich dann aus diesen Handeln vielleicht erhofft, sondern viele kleine Schritte. Und trotzdem stecken sie nicht den Sand in den Kopf, sondern haben einen sehr, sehr aktiven Bürgermeister, der viele Leute sich mit ins Boot holt, auch mit anderen Kommunen sich da zusammenschließt in der Region. Die haben die Lausitzrunde gegründet, ein Bündnis von 58, glaube ich, Kommunen aus der Lausitz, die jetzt sagen, wir müssen gemeinschaftlich unsere Interessen hier vertreten, wenn jetzt hier auch die Kohle geht, wir auch Fördermilliarden hier in die Region fließen, dass wir auch schauen, dass die sinnvoll eingesetzt werden, dass die dem zugutekommen, was hier wirklich für die Zukunft auch der Region wichtig ist und die Region voranbringt.
Sich Verbündete zu suchen, das ist eine Strategie, um mit den Herausforderungen umzugehen, sagt Susanne Dähner. So lassen sich knappe Ressourcen wie Personal, Zeit und Geld bündeln und effizienter nutzen. Mit Erfolg. In der Lausitz gibt es mittlerweile wieder mehr Jobs, die vom Braunkohlebergbau unabhängig sind. Kleinere Unternehmen mit regionaler Produktion, aber auch Organisationen, die den Strukturwandel begleiten. Eine andere Strategie? Familienfreundlich werden.
Familien, die Kinder haben, und Familien sind auch, wenn sie dann umgezogen sind, dann Menschen, die meistens dann auch bleiben, also dann nicht mehr alle 2-3 Jahre dann weiterziehen, sondern man sie dann auch für eine Weile hat. Familien sind auch insofern interessant, weil die Eltern dazu sind im typischen erwerbsfähigen Alter, sind einerseits Steuerzahler, aber auch Fachkräfte für Regionen. Also Familien sind für Kommunen sehr erstrebenswert.
Alle 12 für die Studie untersuchten Kommunen haben entsprechende Konzepte entwickelt, um für Familien attraktiv zu werden. Eine Strategie, die sich auszahlt.
Nebelschütz in Sachsen, eine sehr kleine Gemeinde, die haben sich das übergeordnete Ziel der Enkeltauglichkeit auf die Fahnen geschrieben, anhand dessen sie alle ihre Maßnahmen umsetzen, der Nachhaltigkeit, Familienfreundlichkeit und damit auch erfolgreich sind und Leute anlocken und inzwischen sogar eine Warteliste haben für Zuzügler, also für potenzielle neue Bewohner.
Doch selbst wenn es gelingt, für jüngere Neubürger attraktiv zu werden, auch für die älter werdende Bevölkerung vor Ort müssen Lösungen gefunden werden, sagt Susanne Dähner.
Es gibt zum Beispiel die Gemeinde Dobbertin in Mecklenburg-Vorpommern. Die haben schon vor einigen Jahren so ein Projekt, das heißt Dorf im Dorf, wo sie Wohnungen gebaut haben, kleinere Wohnungen für ältere Leute, die dann aus ihren größeren Häusern ausziehen wollen und dort, weil sie es einfach im Alter nicht mehr bewirtschaften können, weil es nicht barrierefrei ist, weil es einfach zu viel ist und aber gerne vor Ort bleiben wollen.
Einfallsreichtum zahlt sich aus. Und im besten Fall lassen sich mit einer einzelnen guten Idee sogar gleich mehrere Probleme auf einmal lösen. Das zeigen Schlöben in Thüringen und Nebelschütz in Sachsen.
Zwei kleine Gemeinden, die sehr früh sich dem Thema Nachhaltigkeit, Energiewende gewidmet haben und so eigene autarke nachhaltige Energiegewinnung, wo sie das eigenen Ort mit auch versorgen. Also es schaffen einerseits also lokal Energie zu erzeugen über Windkraft, über Solarenergie und dann lokal auch der Strom quasi Genossenschaftsmitglieder, die Bewohner, die Genossenschaftsmitglieder sind, ihre Energie zum Heizen, für den Strom darüber beziehen und also man einen so einen lokalen Kreislauf hat und Einnahmen generiert.
In Nebelschütz hat die Gemeinde dagegen freie Flächen gekauft, die sie Unternehmen als Ausgleichsflächen für Baumaßnahmen und Flächenversiegelung anbietet.
Die dann zu einer Streuobstwiese umgebaut wird, wo ökologische Landwirtschaft drauf gemacht, wo renaturiert wird, alte Wasserläufe. Und auch dadurch kann die Gemeinde gleichzeitig Geld einnehmen.
Insgesamt 6 sogenannte Megatrends, denen die Kommunen sich stellen müssen, beschreiben Susanne Dähner und ihre Mitautorinnen. Herausforderungen und Chancen zugleich. Neben dem demografischen Wandel und dem Wandel der kommunalen Wirtschaft und Finanzen gehören der Trend zur Wissensgesellschaft, die Digitalisierung und der Klimawandel dazu. Aber auch die Bedeutung von Engagement und Teilhabe der Menschen vor Ort sei nicht zu unterschätzen.
Es hängt ganz viel an den handelnden Personen, an den Leuten, die da am Ruder sind, die da irgendwie versuchen, was zu stemmen, sich Mitstreiter suchen, gucken können, wie, wo kriege ich vielleicht Gelder her? Wo kriege ich Leute her, die mit mir an einem Strang ziehen? Wo kriege ich Unterstützung her? Was sind Ansätze? Wo kriege ich auch Ideen her?
Dieser Zugang sei aber keine spezifisch ostdeutsche Eigenschaft, glaubt die Soziologin.
Die Vielzahl von Herausforderungen oder diese Aufgaben, die auch groß waren und die man irgendwie, mit denen man schnell umgehen musste, hat zu einer Art von Pragmatismus tatsächlich auch geführt in den Rathäusern, bei den Verantwortlichen, die einfach gesagt haben, ja, wir müssen das angehen und wo wir gesagt haben, das ist auch was man, sage ich jetzt mal, sich bundesweit, egal ob Ost oder West, abgucken kann.
Auch in Ronny Freyers Heimatstadt Rathenow haben sich die Dinge inzwischen positiver entwickelt. Die optische Industrie, die als stärkster Wirtschaftszweig der Region nach der Wende stark geschrumpft war, ist neu in Fahrt gekommen. Und seit der Bundesgartenschau im Jahr 2015 kommen wieder mehr Touristen in die Region. Zu diesem Anlass bemalte auch der Fassadenkünstler Marco Prosowski verschiedene leere Flächen in der Stadt mit großflächigen Naturmotiven.
Eben genau da, wo diese Häuser verschwunden sind, sind diese Fassaden bemalt worden. Die sind also nicht gefüllt, die Lücken, aber sie sind nicht mehr so sichtbar. Ne?
Am Anfang sei er skeptisch gewesen, erzählt Ronny Freyer. Wurde hier nicht nur mit viel Farbe ein Problem übermalt?
Aber wenn man dann mehrfach durch die Stadt geht, es bewirkt schon etwas. Ja, wenn da sozusagen nicht nur eine leere Hauswand ist, sondern einfach ein tolles Bild mit einer tollen Perspektive. Und wichtiger sind natürlich die Arbeitsplätze, die entstehen, der Tourismus, der die Region befördert. Aber es ist eben ein Beitrag dazu, dass die Würde der Stadt wiederhergestellt wird, dass die Menschen sich wieder wohlfühlen in der Innenstadt, dass man eben gerne in die Innenstadt geht, dass auch die Geschäfte, die dort sind, gerne besucht werden. Und insofern finde ich es am Ende gelungene Stadtpolitik.
Die Geschichte von Ronny Freyer und auch eins der beschriebenen Kunstwerke findet sich in dem Sammelband Traumaland, der morgen erscheint. In dem Buch schreiben fast 50 Autorinnen und Autoren aus Ost und West darüber, wer wir sind und sein könnten. Keine Frage, unsere Gesellschaft ist diverser geworden und in vielen politischen Debatten wird darüber nachgedacht, wie wir diesen Veränderungen mehr Rechnung tragen können. Möglichst alle sollen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Das ist der Wunsch, der damit verbunden ist. Auch die Wissenschaft zeigt sich immer diversitätssensibler. Die Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg hat Ende Oktober mit einer Gesprächsreihe begonnen, an der Interessierte auch online teilnehmen können. Wer, wie, was? Diversität als zeithistorische Perspektive lautet der Titel. Die erste Veranstaltung hat sich auf schwarze Deutsche und die deutsche Zeitgeschichte bezogen. Ursula Storost hat für uns zugehört.
Vor wenigen Wochen erzählte Christian Carambeu, Fußballweltmeister von 1998, im deutschen Fernsehen die Geschichte seines Urgroßvaters Willi. 1931 reiste er zusammen mit mehreren Frauen und Männern vom Volk der Kanak aus der französischen Kolonie Neukaledonien zur Kolonialausstellung nach Paris.
My people, it was also a moment to show our culture.
Sie glaubten, sie könnten unsere Kultur repräsentieren. Sie dachten, sie könnten dort in Frankreich Vertreter der Regierung treffen, würden mächtigen Leuten vorgestellt.
Stattdessen landete die Gruppe in einer sogenannten Völkerschau in Hamburg. In Hagenbecks Tierpark wurden sie als Kannibalen der Südsee präsentiert.
Als Kannibalen sollten sie wilde, gefährliche Schreie ausstoßen. Alle Besucher sollten Angst haben. Ich kann mir kaum vorstellen, wie sie sich gefühlt haben. Wir Kanak sind sehr stolz, sehen uns als stolze Krieger.
In der offiziellen Geschichtsschreibung finden Geschichten wie die von Christian Carambeus Vorfahren keinen Platz, bemängelt die Historikerin Dr. Kirsten Heinzson. Menschengruppen, die nicht im Vordergrund standen und stehen, bleiben bei wissenschaftlichen Geschichtserzählungen meist ausgeklammert, so die Professorin an der Universität Hamburg. Sie fordert:
Wir müssen gezielter aus der Perspektive der deutschen Zeitgeschichte fragen, welche Geschichten von Minderheiten, welche Geschichten von exkludierten Gruppen sind nicht in unserem Bild bisher enthalten aus der deutschen Zeitgeschichte.
Die stellvertretende Leiterin der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg hat jetzt mit ihrem Team eine Gesprächsreihe initiiert, in der gefragt wird, wer eigentlich in der Geschichtsschreibung auftaucht. Man müsse, so Kirsten Heinzorn, einen neuen Blick auf die Forschungen werfen.
Diversität als Brille, die wir aufsetzen, um genau zu gucken, es gibt diverse Differenzen in unserer Gesellschaft, Geschlecht, soziale Klasse, Religion oder auch Rasse in Anführungsstrichen, in dem Sinne, dass Rassismus nach wie vor eine große Rolle in der Wahrnehmung von Menschen und in der Behandlung von Menschen spielt.
Eine Personengruppe, die in der deutschen historischen Forschung bislang wenig Beachtung findet, sind schwarze Menschen in Deutschland. Forschungen darüber finden aber kaum Eingang in die gängige Geschichtsschreibung, sagt Kirsten Heinzorn.
Wir finden viel über die Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik, den Aufstieg der Demokratie oder auch das Negativbeispiel, die nicht genügende Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und jetzt das Problem in der Gesellschaft, dass rassistische Strukturen immer noch vorhanden sind. Das wissen wir alles, aber wir haben keine Gesamtdarstellung und auch keine Narration darüber, wie die deutsche Zeitgeschichte ein Teil auch der Geschichte schwarzer Deutschen ist. Das steht nebeneinander.
Der Historiker und Literaturwissenschaftler Dr. Richard Zogang Fossi ist Kameruner. Der wissenschaftliche Mitarbeiter an der TU Berlin forscht seit vielen Jahren zur deutsch-kamerunischen Geschichte. Der Kolonialismus und die beiden Weltkriege seien eine Erblast der deutschen Geschichte. Der Rassismus sei Teil dieser Erblast, die erst langsam Eingang in die historische Forschung und damit auch in das Bewusstsein der meisten Deutschen fände.
Oft auf Tagungen, wenn man mit deutschen Wissenschaftlern trifft, dann ist die erste Reaktion, dass sie mich zum Beispiel auf Französisch oder auf Englisch ansprechen. Das heißt, in ihrem Kopf denken sie nicht, dass vielleicht ein schwarzer Mensch die deutsche Sprache benutzt. Und das ist auch eine Form von verborgener Rassismus. Das heißt, in ihrem Kopf ist es so, dass sie stellen sich die deutsche Gesellschaft als homogen vor, das heißt als rein weiße Gesellschaft.
Inzwischen würden solche Themen nicht nur in der schwarzen Community diskutiert, sondern auch an Universitäten und in der Politik. Das macht Menschen wie Richard Zogang Fossi Hoffnung.
Die Diskussion kennt keine Hautfarbe, die Diskussion kennt keine Herkunft. Wenn man diese Geschichte zur Diskussion heutzutage macht, gibt es die Möglichkeit, dass man eigentlich die Ideen entlarvt, die zu einer solchen Ideologie geführt hat.
Damit über die Diskriminierung bestimmter Menschen diskutiert wird, braucht es Impulsgeber, jemanden, der Unrecht anprangert. Zu beobachten ist das bei migrantischen Gruppen, sagt der Historiker Dr. Stefan Mörchen von der Hamburger Forschungsstelle. Er hat sich angesehen, ob und wie die Geschichte der deutschen Einwanderergesellschaft in Museen dokumentiert wird. Impulse dafür gaben Migranten selbst.
Zum Beispiel DOMIT e.V., das steht für Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland. DOMIT wurde gegründet, um Zeugnisse und Dokumente der ersten Generation von ArbeitsmigrantInnen zu sammeln und zu bewahren, die ansonsten einfach verloren gegangen wären.
Bislang, so Stefan Mörchen, werden aber Objekte, die mit Migration zu tun haben, von den meisten Museen gar nicht als museumswürdig anerkannt und deshalb nicht gesammelt. Genau da liegt der Knackpunkt, sagt der Historiker. Herrscherkronen seien museumswürdig, das Kopftuch, mit der eine Türkin vor 60 Jahren deutschen Boden betreten hat, sei es bislang nicht, obwohl man darüber die Geschichte der Migration erzählen könnte.
Als museumswürdig anerkannt zu werden, das ist einfach eine wichtige Form von kultureller Repräsentanz. Wenn vor 100 Jahren Frauen im Museum noch praktisch nicht vorgekommen sind, wenn Arbeiterinnen und Arbeiter in Museen nicht vorgekommen sind und wenn das heute anders ist, dann hat das natürlich was damit zu tun, dass heute gesellschaftliche Verhältnisse und kulturelle Blickweisen anders sind. Und da geht es um kulturelle Anerkennung.
Der Begriff Diversität sei allerdings äußerst schwammig, konstatiert die Historikerin Dr. Yvonne Robel von der Hamburger Forschungsstelle. Kategorien wie Alter, Geschlecht, soziale Stellung oder Hautfarbe seien lediglich Hilfskonstruktionen, die auf ungleiche Chancen hindeuten könnten.
Wenn man den Begriff Diversität bis zum Ende durchdeklinieren würde, wenn man ihn ganz ernst nehmen würde, weil er nämlich auf die Vielfalt verweist und die Anerkennung von Vielfalt fordert, müsste man eigentlich dabei landen, dass man bei jedem einzelnen Individuum ansetzt und sagt, jedes einzelne Individuum in seiner Besonderheit muss diese Anerkennung erfahren.
Yvonne Robel hat sich mit der Geschichte der Arbeit beschäftigt und der Rolle, die behinderte Menschen darin spielen.
Die Geschichte der Arbeit hat so ein paar Meistererzählungen. Und eine Meistererzählung ist auch, das hat die Geschichte der Bundesrepublik allgemein, dass die bundesrepublikanische Gesellschaft sich seit den 60er Jahren, aber dann vor allen Dingen in den 70er Jahren liberalisiert hat. Und die Frage, die sich jetzt mit Blick auf Menschen mit Behinderung ableiten würde, wäre, trifft das auch auf diese Gruppe zu, auf diese Kategorie?
Aber auch behinderte Menschen kann man nicht alle in einen Topf werfen, so die Geschichtsprofessorin Gabriele Lingelbach von der Uni Kiel. Auch da muss man differenzieren.
Nach körperlicher und geistiger und psychischer Behinderung beispielsweise. Also denn je nach Behinderungsart haben sich ja die Arbeitsbedingungen jeweils sehr, sehr anders gestaltet in der Vergangenheit.
In der früher landwirtschaftlich geprägten Gesellschaft wurden behinderte Menschen in die familiäre Arbeit mit eingebunden. Mit der Industrialisierung änderte sich das. Behinderten wurden nun einfache Arbeiten zugewiesen, Hausbote oder Reinigungskraft. Wer das nicht leisten konnte, wurde in ein Heim gesteckt. Nach 1945 ging es vor allem um Wiedereingliederung. Die vielen männlichen Kriegsversehrten sollten wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden.
Die über ihre Kriegsverletzung dann, kann man sagen, moralisches Kapital hatten, um vom Staat besondere Aufmerksamkeit zu bekommen. Etwa indem dann eben Rehabilitationsmaßnahmen oder auch Berufsförderungsmaßnahmen auf diese Gruppe von männlichen Kriegsversehrten zugeschnitten waren.
Aber grundsätzlich seien Menschen mit Behinderung in der Bundesrepublik viele Rechte und Möglichkeiten länger vorenthalten worden als anderen Gruppen der Bevölkerung.
Wir haben jetzt in einer gerade abgeschlossenen Studie zu psychiatrischen Anstalten und Heim für Menschen mit Behinderungen hier in Schleswig-Holstein eine Studie durchgeführt, die bis in die 1980er Jahre ging. Und wir haben eben feststellen können, dass sogar Gewalt bis weit in die 80er Jahre in diesen Heimen vollkommen üblich war. Also Prügel, sexueller Missbrauch, aber auch Zwangsarbeit beispielsweise in diesen Anstalten noch gang und gäbe war.
Das Recht auf körperliche Unversehrtheit wurde diesen Menschen nicht gewährt. Und auch nicht das Recht auf frei gewählte Arbeit. Gabriele Lingelbach verweist auf die Heime für geistig Behinderte und psychisch Erkrankte.
Wir haben dort Arbeit verrichtet, aber es war Zwangsarbeit. Insofern, dass eben neuere Studien jetzt eben herausgearbeitet haben, dass die Heim- und Anstaltsinsassen einbezogen wurden in die Anstaltsarbeit in Form von Putzen und Küchenhilfsarbeiten bis hin zum Pflegen anderer Insassen. Und diese Arbeit wurde weder bezahlt, noch konnten sich die Betroffenen dagegen wehren, diese Arbeiten zu übernehmen. Und diese Arbeiten waren zum Teil auch demütigend.
Im Sinne der Diversität müssten gerade solche Geschichten in die deutsche Geschichtserzählung mit einfließen, fordert die Historikerin Yvonne Robel, als diverse Perspektiven.
Und dadurch vielleicht ein leicht verändertes Gesellschaftsbild hervorzubringen als eine klassische Geschichtserzählung, die früher von den großen Männern ausging, dann so langsam auch die Frauen einbezog, migrantische Gruppen einbezog, aber dennoch immer noch Lücken aufgewiesen hat. Und zu diesen Lücken, so die These, gehört eben ganz fundamental der Blick auf Menschen mit Behinderung.
Diversität als zeithistorische Perspektive. Die Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg bietet dazu noch bis Januar nächsten Jahres Online-Veranstaltungen an. Über geflüchtete oder flüchtende Menschen erfahren wir in der Regel etwas aus den Medien. Und die Berichte haben in der Regel einen dramatisierenden Beigeschmack. Die wenigsten haben selbst Kontakte zu Geflüchteten in ihrem Alltag, es sei denn, sie engagieren sich privat oder beruflich für Menschen, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Entsprechend eindimensional sind oft unsere Bilder im Kopf. Wissenschaftler beobachten den medialen Diskurs über Migration schon seit Jahrzehnten. Und vor kurzem hat das Forschungsfeld auch eine eigene Professur an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt bekommen. Finanziert für 5 Jahre unter anderem aus Mitteln des Erzbistums München-Freising und regionalen Partnern.
Medien, Öffentlichkeit und Migration sollen hier genauer unter die Lupe genommen werden. Wie, das hat Annika Schneider für uns recherchiert.
Erstaufnahmeeinrichtung Eisenhüttenstadt. Seit Jahresanfang kommen mehr Asylbewerber nach Deutschland. Das Ungewöhnliche, sie reisen vermehrt über Polen ein.
Ob über die Grenze zwischen Belarus und Polen oder aus Afghanistan. Menschen, die in Deutschland Asyl beantragen, sind fast jede Woche Thema in deutschen Nachrichten.
Mehrere europäische Menschenrechtsorganisationen, unter ihnen Pro Asyl, haben von SPD, Grünen und FDP mehr Schutz für Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen gefordert.
Migration sei eines der Themen, die gerade die Gesellschaft bewegen, sagt Liane Rothenberger, die neue Professur in Eichstätt innehat. Mit dem Titel Medien und Öffentlichkeit mit Schwerpunkt Migration. Auch in Zukunft würden Migrationsbewegungen nicht abreißen.
Das heißt, in den Medienhäusern sollten Journalistinnen und Journalisten sitzen, die sich gut mit dem Thema auskennen und die auch wissenschaftliche Studien dazu gelesen haben. Nur dann können sie ja uns, also das Publikum und vielleicht auch die Politik, verlässlich informieren. Und darauf kann sich dann der gesellschaftliche Diskurs aufbauen.
Dafür braucht es aber eine ausgewogene Berichterstattung. Da viele Menschen keinen direkten Kontakt zu Geflüchteten haben, spielt die Darstellung in den Medien eine wichtige Rolle bei der Meinungsbildung. Gerade erst hat ein Forschungsprojekt zur Berichterstattung in der EU gezeigt, dass Migrantinnen und Migranten dort meist unterrepräsentiert sind. Wenn sie auftauchen, dann häufig in einem negativen Kontext, sagt Christine Melzer, die für die Universität Mainz an dem Projekt beteiligt war. Die Einstellungen der Menschen zum Thema Migration seien zwar recht stabil und nicht so leicht beeinflussbar.
Aber man sieht durchaus, dass die mediale Berichterstattung eine Wirkung entfaltet. Also bestimmte Aspekte, die in den Medien immer wieder hervorgehoben werden, zum Beispiel die Nennung von Migranten als Problem für die innere Sicherheit, das geschieht sehr häufig, das zeigen relativ viele Studien. Das sind auch die Verbindungen, die Personen offensichtlich mit Migranten dann am Ende haben.
In Deutschland sei die Berichterstattung nach der Silvesternacht in Köln Anfang 2016 deutlich negativer geworden. Vor allem männliche Migranten würden häufig in einem kriminellen Kontext genannt, sagt Melzer. Und die Medienberichte orientierten sich meist an einzelnen Ereignissen, vermittelten aber nur wenig tiefergehendes Wissen.
Es gibt natürlich auch eine Erzählung, die migrantische und vor allen Dingen Personen auf der Flucht als hilfsbedürftig darstellt, die im Grunde eine positive Berichterstattung für diese Person liefert. Aber, so zeigt uns auch eine neue Studie, im Grunde nur solange sie auf der Flucht sind. Und wenn sie dann angekommen sind, dann kippt es ins Negative.
Neu ist diese Erkenntnis nicht. Thomas Kunz, heute Professor für Soziale Arbeit an der Hochschule Frankfurt, hat sich schon vor 30 Jahren als Student der Politikwissenschaft und Soziologie mit dem Diskurs über Migration beschäftigt. Es lohne sich für die Forschung, frühere Zuwanderungsbewegungen in der Bundesrepublik in den Blick zu nehmen, sagt er.
Vertriebene und Menschen, die als Aussiedlerinnen gelten oder sogenannte GastarbeiterInnen oder Asylbewerberinnen und geflüchtete Menschen. Also jede Phase hat so ihre dominante Gruppe oder den dominanten Zuwanderungstitel. Und parallel dazu schauen sich die Medienberichterstattung an. Und was wirklich dann interessant ist, für die in einer jeweiligen historischen Phase dominante Gruppe zuwandernder Menschen finden sie immer Bebilderung und die sind immer mit Problemen irgendwie behaftet.
An der negativen Darstellung von Migration in Medien habe sich bis heute kaum etwas geändert, kritisiert Kunz. Obwohl gerade der Streit um das Asylrecht Ende der 80er Jahre auch von einer kritischen Medienanalyse begleitet wurde und längst klar sei, welche Folgen eine stereotype Berichterstattung für den Zusammenhalt einer Gesellschaft habe. Zu einem ähnlichen Schluss kommt der Ethnologe Simon Göbel von der Hochschule Augsburg. Der tägliche mediale und politische Diskurs über Flucht und Migration hinke dem migrationswissenschaftlichen Diskurs um Jahre oder sogar Jahrzehnte hinterher, schrieb er vor kurzem in einem Aufsatz. Seit einigen Jahren bemüht sich Göbel, der bis vor kurzem noch in Eichstätt tätig war, um mehr Sichtbarkeit für das Forschungsfeld. Gemeinsam mit anderen baut er im Netzwerk Fluchtforschung einen eigenen Arbeitskreis Medien auf, der Forschende aus verschiedenen Disziplinen zusammenbringt. Aus den Medien- und Kommunikationswissenschaften, aus Kultur- und Sozialwissenschaften, aber auch aus dem Fachbereich Geschichte. Die neue Professur in Eichstätt ist ein weiterer Schritt, mehr Öffentlichkeit zu schaffen. Die Inhaberin Liane Rothenberger betont, dass es dabei nicht nur darum gehe, wie über Migrantinnen und Migranten berichtet werde, sondern auch darum, Geflüchtete in den Diskurs mit einzubeziehen. Deswegen hat die Wissenschaftlerin 2018 in Erlangen 10 irakische und 10 syrische Familien interviewt. Einige Familien informieren sich über Medien aus ihren Heimatländern, manche schauen die Tagesschau, auch Messenger-Gruppen liefern Informationen.
Wir nennen das bei unseren Studien auch die Untersuchung von Medienrepertoires. Also wir schauen dann nicht nur zum Beispiel den Radiokonsum an, sondern wir fragen uns ja dann immer, zu welchem Zweck wird auf welche kommunikative Vernetzung zurückgegriffen.
Die Studie ist ein Langzeitprojekt, das die Familien im Idealfall über Jahrzehnte hinweg begleiten soll. Erste Ergebnisse zeigen, dass viel Austausch in sozialen Netzwerken stattfinde. Es sei deswegen wichtig, nicht nur den klassischen Mediendiskurs zu untersuchen, sagt Rothenberger. Als nächstes will sie sich der Videoplattform YouTube widmen. Ein Algorithmus soll Nachrichtenclips zu Migrationsthemen und die dazugehörigen Nutzerkommentare automatisiert auswerten. Unter anderem durch eine Sentiment Analysis, die anhand der verwendeten Wörter die vorherrschenden Gefühle in den Kommentaren erkennt. In den kommenden Jahren könnte sich die Forschung nicht nur weiter für neue Medienformen öffnen. Thomas Kunz hofft auf einen intersektionalen Ansatz, der verschiedene Dimensionen von Vielfalt nicht mehr getrennt, sondern zusammen berücksichtigt. Von Zuwanderungserfahrungen über sexuelle Orientierung bis hin zu Altersdiskriminierung. Mit Christine Melzer und Simon Göbel ist er sich einig, dass die Migrationsforschung vor allem eines nicht soll: die Spaltung zwischen uns und den anderen weiter vertiefen, indem die Flüchtlinge und die Mehrheitsgesellschaft als homogene Gruppen beschrieben werden. Im öffentlichen Diskurs ist diese Darstellung weiterhin sehr präsent.
Das Verhältnis von Medien, Öffentlichkeit und Migration soll Forschungsschwerpunkt an einem neuen Lehrstuhl der Universität Eichstätt-Ingolstadt sein. Annika Schneider hat einige Einschätzungen gesammelt. Und wir bleiben noch beim Thema Flucht. Sie fliehen vor Gewalt und Krieg und sie leben teilweise jahrelang in Flüchtlingslagern, in denen Brutalität auch oft auf der Tagesordnung steht. In vielen afrikanischen Flüchtlingscamps prägen Angst und Hoffnungslosigkeit häufig den Alltag. Es gibt allerdings auch die fürsorgliche Seite in den Communities, auch in der Corona-Zeit. Menschen unterstützen sich gegenseitig mit wertvollen Tipps und ganz praktischer Hilfe. Welche Rolle spielen Frauen bei diesen friedensfördernden Maßnahmen? Genau das soll in dem Forschungsprojekt Frauen, Flucht und Frieden an der Universität Osnabrück untersucht werden. Doch pandemiebedingt ist die geplante Feldforschung in einem kenianischen Flüchtlingscamp derzeit nicht möglich. Stattdessen werden digital erste Daten erhoben und die bereits vorhandene Forschungsliteratur ausgewertet. Dörte Hinrichs sprach mit einigen Forscherinnen.
Wir wissen durchaus recht viel darüber, wie gewaltsame Konflikte zu Fluchtbewegungen beitragen. Welche Strukturen nachvollziehbar sind, dass auch wir das gesamte prozesshaft betrachten müssen, dass Gewalt anhalten kann, dass Gewalt, wie ich ja auch untersucht habe, in Lagern, aber auch in anderen Kontexten stattfinden können.
Sagt Professorin Ulrike Krause vom Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Universität Osnabrück.
Und dabei ist aufgefallen, dass Frieden eine ganz geringe bis eigentlich keine Rolle spielt. Wir wissen ganz wenig darüber, welche Bedeutung Frieden, Zukunft, welche Bedeutung geflüchtete Menschen Frieden beimessen und wie sie sich für Frieden einsetzen.
So das Ergebnis einer Sichtung von 320 internationalen Studien und Debatten über Konflikte, Vertreibung und Frieden, die zwischen 1980 und 2020 veröffentlicht wurden. Diese Analyse der Forschungsliteratur ist eine Grundlage für das Forschungsprojekt Frauen, Flucht und Frieden. Friedensfördernde Praktiken von Frauen in Flüchtlingslagern unter der Leitung von Ulrike Krause. Nicht nur der Fokus auf Frieden, auch der auf Frauen und Frieden ist neu im Kontext der Flüchtlingsforschung. Ulrike Krause.
Wir wissen aus der Friedensforschung, dass Frauen natürlich zur Aufrechterhaltung und zur Förderung von Frieden nach Gewaltkonflikten oder auch anderen spannungsbehafteten Situationen beitragen, etwa indem sie sich in Friedensmaßnahmen beteiligen, in der informellen oder auch der formellen Bildung mitwirken, gemeindebasierte Entwicklung oder kollektive Friedensbewegung initiieren oder unterstützen. Wir wissen allerdings sehr wenig mit Fokus auf Flucht, Asyl, Exil. Aus dieser Forschungslücke heraus ist auch unser Forschungsprojekt erwachsen.
Mit ihrer Juniorprofessur für Flucht- und Flüchtlingsforschung an der Universität Osnabrück besetzt Ulrike Krause einen deutschlandweit bislang einzigartigen Lehrstuhl. Sie setzt auf verstärkte internationale und interdisziplinäre Zusammenarbeit. Über eine Fallstudie im kenianischen Flüchtlingslager Kakuma wollen die Osnabrücker Forscherinnen herausfinden, wie geflüchtete Frauen Frieden verstehen, wie sie sich im Lager und bezogen auf Herkunftsregionen für friedvolle Verhältnisse einsetzen und welche Möglichkeiten und Grenzen sie in ihren friedensfördernden Praktiken erfahren. Noch ist man dabei, die Daten zu erheben, was schwieriger ist als anfangs gedacht. Denn 2019, als die Forschungen begannen, war die Pandemie noch kein Thema. Nadine Segatlo, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt.
Wir haben ursprünglich die Idee gehabt, die Fallstudie in Kenia durchzuführen und dort qualitativ zu arbeiten, weil es uns eben wichtig ist, die eigenen Perspektiven, das eigene Wissen, die eigenen Praktiken von geflüchteten Menschen in den Fokus zu stellen. Wir haben dann aber unseren Fokus auch auf Deutschland ausgeweitet und hier dann zum Teil auch persönlich, teilweise telefonisch oder online, Interviews mit geflüchteten Menschen durchgeführt. Wir haben uns ein Netzwerk aufgebaut, in dem wir mit internationalen Forschenden in Kontakt getreten sind, die zum Teil selber zu Kakuma oder zu dem Thema in der Vergangenheit gearbeitet haben. Und letztendlich haben wir auch Zugang zu geflüchteten Menschen selbst im Lager bekommen und haben dort dann eben auch online einzelne erste Gespräche führen können.
Denn der Besuch des Flüchtlingslagers Kakuma im Nordwesten Kenias ist noch nicht wieder möglich. Rund 160.000 Geflüchtete leben hier. Sie kommen aus Südsudan, Sudan und Somalia, aber auch aus Äthiopien, der Demokratischen Republik Kongo und Burundi. Frieden ist durchaus ein Thema bei den Geflüchteten, wie erste Daten zeigen. Sowohl in Kenia als auch in Flüchtlingsunterkünften in Niedersachsen und Bayern. Dabei gibt es teilweise unterschiedliche Vorstellungen von Frieden unter den befragten Geflüchteten. Und sie beziehen Frieden auch auf verschiedene zeitliche Dimensionen.
Gerade in Bezug auf die Vergangenheit ist die Abwesenheit von Frieden ein Thema als ein Grund für Flucht aus der Heimat oder von Herkunftsorten. Aber gleichzeitig in der Gegenwart setzt sich dann dieser Friedenswunsch fort bis hin in die Zukunft. Also dieser Wunsch und die Hoffnung nach Frieden ist ein ganz großes Thema.
Das zeigt sich sowohl bei den Befragten in den deutschen Flüchtlingseinrichtungen als auch im kenianischen Flüchtlingscamp Kakuma. Zwar liegt der Fokus auf Frauen als friedensrelevante Akteurinnen, darüber hinaus sollen allerdings auch die Perspektiven von Männern einbezogen werden. Und es geht ganz konkret darum, welche friedensfördernden Maßnahmen die Geflüchteten praktizieren. Ulrike Krause?
Erste vorläufige Einblicke zeigt natürlich, dass die Menschen aktiv Spannung lokal verarbeiten. Sie bilden eigene Gruppen, sie unterstützen sich gegenseitig in den Communities, um Spannung zu vermeiden, Spannung zu bearbeiten und letztendlich zu friedlichen Situationen beizutragen. Wir haben auch schon Einblicke erhalten dahingehend, dass Eltern vor allem auch ihre Kinder in einem friedlichen Umfeld erziehen möchten, aber auch genau dahingehend ausbilden oder erziehen möchten, dass die Kinder eben selbst auch zu dieser friedlichen Umgebung beitragen.
Das sind erste Ergebnisse des Forschungsprojektes. In einem unerwarteten Kontext. Denn in das ohnehin schon in vielen Flüchtlingslagern bestehende Spannungsfeld platzte Anfang 2020 die Pandemie. Sie spitzte die Lage zu und veränderte radikal die Forschungsbedingungen. Statt Feldforschung vor Ort galt es, die schon bestehenden Kontakte aus vorherigen Forschungsaufenthalten mit lokalem Personal und Hilfsorganisation vor Ort digital zu intensivieren bzw. neue aufzubauen. Weil es ForscherInnen aus anderen Projekten in Afrika genauso geht wie Ulrike Krause und Nadine Segadlo, haben sich neue Kooperationen und neue Fragestellungen ergeben.
Wir haben hier mit 90 Teilnehmenden insgesamt aus 6 afrikanischen Ländern Westafrikas, Ostafrikas und des südlichen Afrikas gesprochen, konkret mit Menschen aus Ghana, Kenia, Nigeria, Südafrika, Uganda und Zimbabwe, um eben herauszufinden, wie sich die Pandemie vor Ort auswirkt auf geflüchtete Menschen wie auch ihren Schutz.
Hier liegen inzwischen erste Ergebnisse vor. Für dieses neue Projekt arbeiteten Ulrike Krause und Nadine Segadlo sowie ihre Osnabrücker Kollegin Hanna Edler mit Dr. Franziska Zanker vom Arnold-Bergstresser-Institut für kulturwissenschaftliche Forschung in Freiburg zusammen.
Zum Beispiel jetzt in Südafrika habe ich ganz knapp vor Anfang der ersten Welle noch eine Feldforschung abgeschlossen in Johannesburg und hatte da zum Beispiel die ganzen Interviewpartnerinnen vor Ort, die ich dann alle anschreiben konnte. Aber was zum Beispiel auch ganz überraschend war, ist, dass Geflüchtete im Kakuma-Camp sind sehr digital vernetzt, sind ganz viel online, suchen auch digitale Orte, um sich auszutauschen und waren zum Beispiel total interessiert, mitzumachen bei der Umfrage,
sagt Franziska Zanker. Die Ergebnisse der Umfrage zeichnen ein Bild davon, wie sich die Covid-19-Pandemie auf den Flüchtlingsschutz in den ausgewählten Ländern Afrikas auswirkt. Die prekäre Situation in den Flüchtlingslagern ist offenkundig. Nadine Segadlo.
Und hier ist natürlich gerade der Zugang zu entsprechenden Schutzmaßnahmen deutlich erschwert in Lagerkontext, gerade auch durch die räumliche Lebenssituation, dann Zugang zu sanitären Einrichtungen, Hygienemaßnahmen, Zugang zu Mitteln wie Seife und Masken. Dann zusätzlich ist natürlich Zugang zu Impfungen schwierig, da häufig geflüchtete Menschen kaum bis gar nicht in vielen Ländern in nationalen Impfstrategien vorkommen und somit ja, eine Gruppe sind, die besonders schutzbedürftig auf der einen Seite sind, aber auf der anderen Seite natürlich auch noch unzureichend geschützt in ganz vieler Hinsicht.
Die Grenzschließungen und Lockdowns haben die Situation für die Geflüchteten, die teilweise seit Jahrzehnten in Camps leben, verschärft, ihre Gesundheitsversorgung und auch ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten stark eingeschränkt. Franziska Zanker.
Das, was jetzt so rauskam, war, dass viele Hilfsorganisationen haben ihre Gelder reduziert, haben auch ihr Personal vor Ort reduziert. Es wurden anscheinend viele Leute abgezogen im Laufe der Pandemie als Gesundheitsschutzmaßnahmen. Und das heißt auch so ein bisschen, dass viele Menschen sich natürlich auch nochmal dadurch ein bisschen alleine gelassen fühlen. Und Fluchtschutz ist schon seit Jahren extrem unterfinanziert und das hat sich jetzt nochmal einfach verschlimmert durch die Pandemie.
Jeder war überwältigt von den Ängsten und der Panik dieser unbekannten Krankheit, brachte eine befragte Person mit Fluchthintergrund die Situation in einem kenianischen Camp auf den Punkt. Die Teilnehmer der Studie berichten vom eingeschränkten Zugang zu Dienstleistungen, von sozialen Spannungen und erhöhten Gewaltrisiken. Franziska Zanker, Leiterin des Forschungsclusters Flucht und Migration am Arnold-Bergstresser-Institut Freiburg, befasst sich seit Mitte 2019 in ihrem eigenen Forschungsprojekt Forced Displacement in Afrika damit, wie Südsudan, Simbabwe, Südafrika und Uganda mit Zwangsmigration umgehen. Mit den politischen Interessen und Herausforderungen. Konkret?
Wie bestimmte Maßnahmen instrumentalisiert oder ausgenutzt werden zum Beispiel. Und dafür war natürlich Covid-19 ein passender Zeitpunkt, das zu untersuchen. Und ich habe zum Beispiel jetzt in meiner eigenen Forschung gesehen, dass Länder wie Südafrika und Uganda total unterschiedlich umgegangen sind mit der Pandemie und was Fluchtschutz angeht.
Viele Migranten und Geflüchtete kommen nach Südafrika, weil sie dort meistens nicht in Camps leben, sondern sich frei bewegen, Schulen besuchen und arbeiten können. Zumindest auf dem Papier, so Franziska Zanker. Mit Beginn der Pandemie änderte sich die Lage drastisch.
Eine der ersten Reaktionen von dem südafrikanischen Staat letztes Jahr, also Anfang März 2020, war, dass sie einen neuen Grenzzaun aufgebaut haben zwischen Südafrika und Simbabwe, einen Zaun, der 40 Kilometer lang war, und haben behauptet, das wäre auch aus Gesundheitsschutzgründen. Man muss dazu sagen, dass an dem Zeitpunkt und eigentlich die meiste Zeit in der Pandemie etwa 90% der Covid-Fälle, der positiven Covid-Fälle in der Region in Südafrika selber waren und nicht in dem Nachbarland Simbabwe, wo dieser Zaun aufgebaut wurde. Und das zeigt einfach ganz klar, was eigentlich dahinter stand. Und das war ein Teil des versicherheitlichsten Externalisierungsdiskurs, den wir natürlich auch in Europa kennen, dass man versucht, Geflüchtete und Migrantinnen auszuschließen und dass sie nicht reinkommen können.
Viele Staaten weltweit haben pandemiebedingt zumindest zeitweise ihre Grenzen geschlossen, in der Hoffnung, so die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen.
Der ugandische Staat hat letztes Jahr im Juli vorübergehend 2 Grenzübergänge geöffnet, um neue Asylsuchende aus der Demokratischen Republik Kongo, wo es immer wieder erneute Konflikte gibt, aufzunehmen. Und hat natürlich da auch bestimmten Druck bekommen von zum Beispiel den UNO-Flüchtlingswerk und so weiter, die dann auch mit unterstützend dabei standen. Aber trotzdem war das natürlich ein absoluter Ausnahmemoment. Und so wurden Tausende von Geflüchteten aufgenommen, wurden in eine Quarantäne begeben und untersucht und so, dass das einfach auch alles möglich war. Und das finde ich schon einfach auch erstaunlich und zeigt, dass es so auch gehen kann.
Ihre eigene Feldforschung in Uganda wurde schon im März 2020 abgesagt. Franziska Zanker steht allerdings im regen Austausch mit ihren ForscherkollegInnen vor Ort. Dort hätten die Wahlen Anfang des Jahres die Situation noch einmal politisch aufgeheizt, sagt sie.
Und was auch das Thema Gewalt angeht, in Uganda hatte man auch mehrere Vorfälle, dass die Polizei unter gewalttätigen Maßnahmen versucht hat, irgendwie Covid-Einschränkungen beizubehalten. Und das hatte auch mit den Wahlen zu tun. Sie haben dann auch versucht, Oppositionspolitikerinnen einzuschränken in ihren Kampagnen und haben dann auch Covid-19 als Vorwand zum Teil auch benutzt.
Durch die Pandemie hat sich die Lage der Geflüchteten in vielen afrikanischen Flüchtlingscamps zweifellos verschärft. Die aktuellen Ergebnisse der Studie zu den Effekten der Covid-19-Pandemie auf den Flüchtlingsschutz in Kenia, Uganda, Ghana, Nigeria, Südafrika und Simbabwe zeigen allerdings noch ein anderes Bild. Nadine Segatlo.
Nichtsdestotrotz hat unsere Umfrage oder unsere Forschung hier gezeigt, dass Geflüchtete selbst ganz aktiv zu ihrem Schutz beitragen, auch in Zeiten der Pandemie, indem sie beispielsweise über die Risiken der Krankheit aufklären in ihrer Gemeinschaft, indem sie Informationen verbreiten über Schutzmöglichkeiten, Hygienemaßnahmen, Abstandsregelungen, auch selber Materialien herstellen, wie Schutzmasken oder Gesichtsmasken, Seife oder wie sie zum Beispiel psychologische Unterstützungsangebote bereitstellen.
Es gelte, Flüchtlinge nicht nur als humanitäre Objekte, sondern auch als Akteure zu sehen, betonen Ulrike Krause und Nadine Segatlo. Dieser Ansatz liegt auch ihrem Forschungsprojekt zu friedensfördernden Praktiken von Frauen in Flüchtlingslagern zugrunde. Und nicht nur die Geflüchteten, auch die ForscherInnen müssen sich kreativ den Herausforderungen infolge der Pandemie stellen. Das heißt, kurzfristig neue Forschungsfragen und Kooperationen in den Blick nehmen und das eigene Selbstverständnis kritisch hinterfragen. Nadine Segatlo.
Wir sind da auch im sehr engen Austausch mit Menschen vor Ort, um immer wieder auch konstant abzuwägen, was da die richtigen Schritte sind. Ich denke, gerade auch jetzt die Pandemie hat nochmal gezeigt, auch welche ethischen Verantwortung jede einzelne Person einfach auch trägt. Und da sind wir auf jeden Fall in der Hoffnung, dass sich da für uns noch Möglichkeiten ergeben werden, eben diese Forschung vor Ort weiter durchzuführen, beziehungsweise auch das zu validieren, was wir bislang auch schon online herausarbeiten konnten. Und wir werden mal schauen, was dann auch die nächsten Monate da für Perspektiven bringen.
Die Lebensbedingungen in einigen afrikanischen Flüchtlingslagern werden zurzeit in verschiedenen Forschungsprojekten untersucht. Dörte Hinrichs hat uns einen kleinen Einblick verschafft. Damit geht aus Kultur- und Sozialwissenschaften zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend mit den Jazz Facts, wenn Sie mögen. Die folgen hier gleich im Programm. Mein Name ist Bettina Köster. Haben Sie noch eine gute Zeit.